Die Zivilgesellschaft macht sich Sorgen. Menschen, die ehrenamtlich arbeiten, die in Vereinen, die für Demokratie, Rechtsstaat und für diese Gesellschaft etwas tun, die fühlen sich bedroht. Fühlen sich bedroht von einer rechtspopulistischen Regierung, ob es in Thüringen, ob es in Sachsen ist oder ja auch im Bund. Das ist zwar nicht ganz so wahrscheinlich, aber die Gefahr ist da. Und es ist also langsam ein Klima der Angst. Ich weiß nicht, wie das Herr Lochthofen sieht. Herr Lochthofen?
Eine Angst ist kein guter Ratgeber. Ja. Ich glaube, es wollen auch alle immer, dass wir Angst haben. Es jeden Tag kommen Schocknachrichten, die uns das Gefühl verleiten sollen, das ist alles schlimm. Nein, die Welt ist nicht nur schlimm, die ist auch gut. Auch wir haben immer gute Nachrichten, das wissen Sie.
Ja.
Natürlich sehen wir, dass das in Europa passiert. Und da gibt es ja eine Blaupause in Italien. Frau Meloni, die ja nach außen hin so als smarte junge Dame auftritt, jetzt ein großes Empfang gehabt bei den G7-Treffen, gleichzeitig aber auch sich ein Staatsfunk jetzt zurechtzimmert, das heißt also nicht mehr einen kritischen Begleiter öffentlich-rechtlich wie bei uns, sondern man möchte gerne einen Staatsfunk haben. Das heißt also ein Propagandaminister am besten, der dann, wie es in Polen schon so angedacht war unter Peace. Das heißt, es gibt eine kulturelle Veränderung. Natürlich wird das in die Kulturszene auch in Erfurt oder in Thüringen oder in Deutschland hineinwirken. Es wirkt jetzt schon hinein, weil man nicht weiß, ob Projekte gefördert werden, ob man sozusagen ganz normal seine Dinge machen kann, die man als Künstler tatsächlich auch machen möchte und wir nicht immer als Zuschauer oder Betrachter auch sagen können, das ist jetzt toll oder weniger toll. Das ist bei der Kunst nicht ganz einfach. Also diese Menschen geraten immer mehr unter Druck, letztlich auch ein Radio frei, das ist keine Frage, bleibt's nicht. Dürfen die Menschen, die heute einschalten, dann weiterhin hören oder müssen sie dann eben Dudelfunk, irgendeine Art Propagandafunk hören? Das gibt dann vielleicht wieder die Goebbels-Schnauzen, die ausgeteilt werden. Das heißt, das ist schon real, diese ganze Geschichte. Die Frage ist, können wir dem etwas entgegenhalten? Und ich glaube, die Schlacht ist nicht verloren. Und insofern sagen wir gerade auch der Umstand, dass woanders das schon passiert. Und wir das sehen. Ich meine, Frau Meloni will nicht nur den Rundfunk und die Kultur umbauen, sondern sie will ja auch zum Beispiel das Wahlsystem umbauen, so dass eine Partei, die möglicherweise mit 25% die meisten Stimmen bei einer Wahl bekommt, die absolute Mehrheit erreicht, das heißt über 50% der Sitze im Parlament dann hat, dann kann man natürlich gut durchregieren. Das sind alles Dinge, wo dann einfach die Kontrollmechanismen auch ausgeschaltet werden. Und wir wissen ja auch, was in Deutschland passiert ist, historisch. Also insofern sage ich mal, es ist schon spitz auf Knopf und wir sollten auch jeden ansprechen in unserem Umfeld, in unserem Umkreis und so wie wir auch das in der Sendung machen. Gehen Sie beim Wählen im Herbst in Thüringen und schauen Sie zu, dass keine Extremisten gewählt werden.
Mhm. Max Steinbeiß vom Verfassungsblock, das sind Juristinnen und Juristen, die ein Thüringen-Projekt gemacht haben und mal durchgespielt haben, was passiert, wenn die AfD zum Beispiel diese Sperrminorität erreicht, also 30%, die FDP, die Grünen kommen nicht rein, dann reichen schon knapp 30%, um zu blockieren, zu verhindern. Dann müssen die gar nicht mal an der Macht sein. Und dann haben sie ein Handlungspapier rausgegeben, was zu tun wäre. Legislative Rückkopplung, das heißt, ein Ministerpräsident darf zum Beispiel keine Medienstaatsverträge kündigen und so weiter. Da ist nichts passiert in Thüringen und ich habe den Eindruck, dass das nicht ernst genommen wird oder zumindest so ja die Rechtspopulisten nicht so ernst genommen werden, wie es sein müsste. Wie ist Ihr Eindruck?
Ja, ich glaube, die Bevölkerung ist schon einen Schritt weiter. Wir haben ja das bei den Wahlen jetzt, bei den Kommunalwahlen gesehen. Es war ein Block Demokratie gegen Nichtdemokraten. Ja? Einfach klar und deutlich, rechts außen und die anderen. Das heißt, im entscheidenden Augenblick, wenn dann letztlich ein CDU-Mann die besten Chancen hatte, gegen einen AfD-Mann in der Stichwahl durchzukommen, haben auch Menschen, die sonst normalerweise mit der CDU nichts am Hut haben, die vielleicht links wählen oder grün wählen, auch dann einen CDU-Mann gewählt. Das heißt also, an der Basis ist das langsam schon angekommen. Es ist schon ziemlich hart. Die Politik tut sich da schwerer, weil man natürlich immer noch mal den Vorteil gegenüber den anderen sieht. Wir haben ja auch hier jüngste Umfragen, Sie haben sie ja mitbekommen, DIMAP hat das gemacht, insofern auch eine ernstzunehmende, seriöse Firma. Das heißt, dass da eine Situation ist, CDU könnte mit Sarah Wagenknecht, ihren Leuten und vielleicht der SPD zusammen irgendwie über die Marke von 50% kommen. Das heckt natürlich Hoffnung in der CDU oder Frust in der Linken, sodass man auch bei Sachen, die heute zu machen wären, auch bei einer Reform der Verfassung, nicht mehr zu Rande gekommen ist. Das heißt also, dass man nicht mehr zusammengekommen ist. Und das ist nicht gut, weil das natürlich perspektivisch uns die Sache schwerer macht. Wenngleich, wie gesagt, auch diese Konstellation zeigt, dass nicht alles verloren ist.
Ja, dann, ich, mir macht es ja schon gar keinen Spaß mehr, über Thüringen zu reden und das zu erklären, weil ich da doch wie vor der Schlange sitze, wie das Kaninchen und auf diesen 1. September schaue. Was kann man denn auch gegen diese Schockstarre und gegen diese Angst auch tun? Weil die sagen, Angst ist kein schlechter Ratgeber, aber wo schöpfe ich denn den Mut her tatsächlich?
Ja, aus unserem Gespräch zum Beispiel. Ja. Wir versuchen ja im Rahmen, wir sind ja im Medienbereich unterwegs, das heißt, wir versuchen schon etwas differenzierter die Dinge zu sehen und natürlich auch mal unkonventionell. Das heißt, wir sind an nicht so an niemanden gebunden, wir können uns hier frei unterhalten. Und da geht es einfach deutlich zu machen, es ist wirklich schon viel, was auf dem Spiel steht. Und dieser Frust in der Bevölkerung, der ins Rechte dann geglitten ist, der ist relativ groß, den kann man auch nicht einfach wegdiskutieren, sondern der ist da, der kann man auch im Augenblick mit politischen Entscheidungen nicht viel helfen, sage ich mal, weil einfach die Weltlage für uns nicht sehr günstig ist, weil die Wirtschaftsentwicklung nicht sehr günstig ist und wir uns natürlich auch selbst blockieren. Ich sage ja immer wieder, wir brauchen jetzt mal viel Geld, ich habe das auch bei Maischberger gesagt, das geht hier nicht um 30, 40 Milliarden, die da rausgestrichen werden, möglicherweise auch einige Projekte bei uns hier in Thüringen dann auf Eis gelegt werden, weil das Geld nicht mehr da ist oder nicht mehr gegenfinanziert wird. Das ist alles hässlich, aber es geht hier um große Beträge, 400, 500 Milliarden, weil natürlich unsere Hauptwettbewerber, die Amerikaner, die Chinesen, da ganz anderes klotzen im Augenblick, weil sie merken, die Climbs werden neu abgesteckt, das heißt, die Märkte werden neu sortiert, auch durch die Umstellung von Benziner auf Elektro. Und da tun wir uns so schwer, weil wir gesagt haben, ja, wir haben jetzt unsere Schuldenbremse. Da macht halt ein Sondervermögen, egal wie es heißt, tut alles, was mit dem Krieg in Europa zusammenhängt, aussourcen und sagt, das ist halt eine besondere Situation. Und da könnt ihr mit dem restlichen Geld ja schon ganz gut arbeiten. Ich will nur deutlich machen, es geht hier im Augenblick nicht um ein paar einzelne Milliarden, sondern es geht um Hunderte.
Und eine Fragmentierung Europas, das heißt in einzelne Nationalstaaten, die ihre eigenen Interessen verfolgen und sich aufsplittert, da trägt ja Deutschland den größten Schaden davon, weil wir exportieren, wir handeln. Das muss auch doch eigentlich allen klar sein, dass ein geeintes Europa für Deutschland von Vorteil ist?
Ich muss immer wieder darauf hinweisen, also wenn ich jetzt Ostdeutschland nehme, auch Thüringen und Sachsen, vor 35 Jahren sind 16 Millionen Menschen in einen Zug gestiegen, nur viele sind gar nicht angekommen. Die wissen gar nicht, wie Deutschland funktioniert. Die wissen gar nicht, wie das Geld zustande kommt. Und wenn mich, wie das Land seinen Wohlstand verdient hat, woher diese Milliarden kommen. Denn Thüringen ist ja nach wie vor ein Land, in das zugebuttert werden muss. Das heißt, wir sind ja nicht allein selbstständig lebensfähig. Und just diese Menschen, die, man muss sagen, auch zum Teil nicht im Arbeitsprozess sind, vielleicht Rentner sind, vielleicht auch Unterstützung bekommen, wählen eine extreme Partei in der Hoffnung, dass es ihnen irgendwann mal besser geht. Das ist natürlich purer Unsinn, aber so sind Menschen halt mal an dieser Stelle. Wir können sie schwer erreichen, sage ich mal an dieser Stelle. Also umso wichtiger wäre es, diejenigen, die noch vernünftig sind, dass man die motiviert und sagt, pass mal auf, unser Wohlstand ist sozusagen in Gefahr, auch deiner, wenn wir das nicht vernünftig jetzt hinkriegen bei der nächsten Wahl. Denn es nützt niemandem, wenn Thüringen sozusagen dann der Paria ist. Das braune Thüringen von Deutschland. Das ist etwas, sage ich mal, wo wir mehr Klarheit auch bei den Menschen erreichen wollen. Ich glaube, dass in letzter Zeit nicht alles getan worden. Ich habe das mal darauf hingewiesen, überall wird immer gesagt, nach diesen Wahlen, bei der Europawahl, hätte sich der Osten blau gefärbt. Ja, das ist ein beliebtes Bild. Osten hat sich braun gefärbt. Und in dem Augenblick, wo wir das sauber aussprechen, wird es auch klar, was passiert. Das erschrickt vielleicht der eine oder andere und sagt, mein Gott, das will ich eigentlich auch wirklich nicht, auch wenn ich Frust habe. Also insofern, wir haben noch Zeit. Machen wir es doch.
Jetzt könnte da der Eindruck entstehen, nur Leute, die Transferleistungen beziehen und ältere Leute, Rentner und so weiter, wählen die AfD. Glaube, es ist ja so, dass die jungen nennen, Leute...
Ich kann ja Männer nennen, zum Beispiel wählen hier viel mehr Männer rechtsradikal, junge Männer zum Teil
junge
rechtsradikal
Männer,
als junge Frauen. Und das ist nun mal so.
Ja, also auch die Jungen, das war ja überraschend, dass unter 16-Jährige, dass junge Menschen, die eben doch TikTok-affin zum Beispiel sind, die wählen die AfD. Das heißt, auch die AfD scheint für die jungen Leute... für ganz junge Leute attraktiv zu sein. Das ist ja auch, sollte doch ein Alarmsignal sein, oder?
Naja, ich sage jetzt mal, zu meiner Zeit, als ich nur in diesem Alter war, war ja das Tragen etwas längeren Haares schon eine Provokation und man konnte damit natürlich schon zeigen, dass man ganz anderer Meinung ist zu dieser Welt. Das hat sich dann später gegeben. Es war im Westen übrigens auch zum Teil so und im Osten erst recht. Das heißt, heute zu provozieren für junge Leute, anders zu sein, ist ziemlich schwer geworden. Alles andere ist Mainstream in irgendeiner Hinsicht, auch kulturell in dieser Hinsicht. Ich glaube schon, dass ein Teil der Attraktivität auch der rechten Parolen darin besteht, einfach sozusagen hier Widerspruch zu erzeugen, auch gegenüber der anderen Generation und denen, die vorher da waren. Ich verharmlose das nicht, weil ich grundsätzlich nicht der Auffassung bin, dass das nur Protestwahlen sind, sondern in Deutschland kommt schon das Braune wieder durch und Deutschland hat nichts aus dem Krieg gelernt, zumindest einen Teil davon nicht. Ja. Aber an dieser Stelle glaube ich, die Jugend ist vielleicht in 5 Jahren ganz woanders wieder, weil einfach sozusagen diese Situation, eine sehr unreife Situation, letztlich sozusagen immer wieder eine Art von Widerspruch hervorruft, wo man in den 60er Jahren also alle diese langhaarigen Gammler und darauf wird nichts und unsere Zukunft ist schwarz, hat man immer gesagt, weil diese junge Generation gar nichts leisten kann. Heute sind das auch die Rentner von damals. Ja. Das heißt also, ja, da würde ich die TikTok und die ganze Geschichte nicht so hochhängen, auch wenn da gerne sozusagen darauf verwiesen wird. Der Kern sind schon die alten sozusagen Nazis, die noch da sind.
Mhm. Dann kommen wir mal zu den DIMAP-Umfragen, die haben Sie ja schon angesprochen. Da kann man ja Himmelangst werden. Auf der einen Seite, jetzt bin ich wieder mit dem Wort Angst, aber zumindest alarmistisch, wenn man die aktuellen Zahlen sich anschaut, dass eine Volkspartei, SPD, ich weiß nicht, ob sie das noch ist, einstellig wird, die Linke stürzt total ab. Glauben Sie, dass sich da bis 1. September noch was dreht oder wird sich das manifestieren?
Naja, ich gehe mal davon aus, dass Bodo Ramelow noch auf seine eigene Person setzt und dass da vielleicht noch etwas sich bewegt, aber viel wird es nicht sein. Ich habe fast das Gefühl, da hat auch jemand schon resigniert. An dieser Stelle, wir hatten ja das Gespräch, als Sarah Wagenknecht die Gründung ihrer Partei bekannt gab, da war ja mal die Theorie, ja, die wird der AfD und der Linken neu wegnehmen. Ich habe dagegen gesprochen, ich habe, die wird die Linken zerlegen, weil das immer eine Spezialität der Linken ist, wenn es ihnen so gut geht, zerlegen sie sich, ja. Hat ja in den letzten Jahrzehnten auch mehrfach stattgefunden. Letztlich sind ja alle diese linken Abspaltungen irgendwann mal Teil der SPD gewesen. Bei der SPD ist es besonders schrecklich, dass sozusagen im Bund leider, sage ich mal, niemand da ist, der irgendwie für Hoffnung sorgen könnte. Weder der Kanzler Olaf Scholz, der aus meiner Sicht inzwischen also zum Problem geworden ist, aber auch die SPD-Spitze Klingbeil und auch die Esken sind beide sozusagen niemand, die irgendjemand zu irgendwas bewegen kann. Und sodass die Gefahr ist sogar, dass in Sachsen die SPD unter der 5%-Hürde landet. Und das wäre natürlich blamabel in hohem Maße. Das heißt, man muss das erstmal aktiv so weit geschafft haben, dass man so schlecht ist. Und ist nicht bereit, im Augenblick paralysiert sozusagen etwas zu tun. Gleichzeitig, wie gesagt, ich habe ja darauf hingewiesen, dass möglicherweise sozusagen eine neue Konstellation entsteht mit der Wagenknecht-Partei, mit der CDU. Und das finde ich ja dann, das ist wieder schöne Politik. Sarah Wagenknecht war ja 20 Jahre lang die Sprecherin der kommunistischen, also der stalinistischen Plattform in der Linken und ist heute sozusagen willkommener Koalitionspartner im Ernstfall und die Linke nicht. Das ist natürlich alles absurd. Das zeigt auch, wie Politik sich verrennen kann an dieser Stelle. Trotzdem bin ich nicht so hoffnungslos, was Thüringen anbelangt. Ich glaube schon, dass wir es nochmal packen.
In Europa, um wieder nach Europa zu kommen, gibt es ja großen Dissens immer wieder bei allen möglichen Themen, wo eine große Einigkeit herrscht, ist, dass die Festungsmauer von Europa weiter hochgezogen wird, das heißt Zuwanderung zu begrenzen. Jetzt gibt es in einigen Staaten der Versuch, in Drittstaaten abzuschieben oder die Leute gar nicht erst nach Europa zu lassen. Was halten Sie von diesen Drittländerversuchen und Lösungen?
Na ja, das
oder ist es überhaupt
ja
eine Lösung?
Diskutiert. Die Briten sind da schon ein Stück weiter. Die haben sich schon dreimal die blutige Nase geholt von ihren Gerichten. Das wird bei uns höchstwahrscheinlich anders gehen. Am Ende können das für ein paar hundert vielleicht Leute eine Rolle spielen, aber doch nicht im Großen und Ganzen darum, wenn es um 300.000 oder 350.000 Leute geht. Das heißt also, natürlich kann man das diskutieren. Das dient auch ein bisschen zur Beruhigung, wenn man da irgendwas macht. Aber ändern tut es nicht. Wenn wir uns ehrlich machen, wissen wir, da draußen ist eine schreckliche Welt inzwischen. Viele Kriege, viele Bürgerkriege. Der Klimawandel, die Menschen werden einfach aus ihren angestemmten Gebieten getrieben auf diese Art und Weise. Da haben wir mit dazu beigetragen mit unserem Konsum und unserem Wohlstand. Aber wir werden auch die Verantwortung mit übernehmen. Nur die Frage ist, in welcher Form das passiert. Und die Frage ist ja, gibt zwei Lösungen. Entweder die Höckes, Le Pen und Melonis machen das oder die anderen, die Vernünftigen, raufen sich zusammen und sagen, wir können nicht so viele jedes Jahr aufnehmen. Das ist einfach nicht von der Kapazität zu machen. Das ist nicht in den Schulen zu machen. Das ist nicht mit den Wohnungen zu machen. Das ist mit der Wirtschaft nicht zu machen. Das heißt, wir werden zu einer Regelung kommen müssen, dass außerhalb von Europa sich die Flüchtenden, ich sage es jetzt mal vorsichtig formuliert, staunen. Das werden hässliche Bilder sein, aber wir werden es machen müssen. Umso schneller wir dazu kommen, umso schneller können wir auch den Rechtspopulisten ein Stück Wind aus ihrem Segel nehmen. Denn wir haben ja gemerkt, jedes Mal, wenn die Migrationsfrage sich zuspitzt, gewinnen die an Einfluss in der Politik. Und jeder, der sich jetzt weigert, eine pragmatische Lösung zu finden, der tut nur den Beitrag dafür leisten, dass die am Ende von Höcke und Le Pen gemacht werden. Und das wird ein sehr hässliches Europa sein.
Gehen wir mal in die Welt. Was macht denn der Putin in Nordkorea? Was hat er da vor? Ist das strategisch für den interessant?
Putin kann sich überhaupt nicht aussuchen, wohin er fährt. Ich meine, er muss ja aufpassen, selbst bei seinen Freunden im BRICS-Bereich, also den sozusagen dem organisierten Süden, alternativ kann er nicht überall hinreisen, weil er gegen ihn Haftbefehl läuft. Und insofern fährt er gerne mal nach Nordkorea. Er hat den Vater von demjenigen Kim besucht seinerzeit. Der jetzige hat sich sehr gefreut, dass er Besuch kriegt. Er hat ja ein schönes Auto geschenkt bekommen, ein russisches Produkt. Kann man sich drüber streiten, ob das was Tolles ist, aber es geht natürlich in erster Linie um Waffen. Die Nordkoreaner lassen ihre Leute hungern und produzieren Waffen und haben jetzt ein gutes Geschäft mit Putin, dem natürlich genauso wie den Ukrainern die Geschosse fehlen für diese Art von Krieg, die man da sich ausgedacht hat. Und insofern sage ich mal, ist das die große Stunde für Nordkorea. Das werden die Chinesen nicht so gern sehen. Die wollen schon, dass die Nordkorea in ihrem Dunstkreis bleibt. Aber Putin muss jetzt nehmen, was er kann, und so kommt er dahin und lächelt dazu, weiß genau, dass selbst im eigenen Land er damit sozusagen mit einem Paria sich trifft und auf diese Art und Weise sozusagen seinen Ruhm nicht gerade gemehrt wird. Aber das kann er sich nicht aussuchen, der braucht die Geschosse, die Granaten und die Produktion dort, um weiterhin ukrainische Städte, friedliche Städte anzugreifen. Das ist die ganze Geschichte, und dass er dann noch mal Vietnam gefahren ist, die Vietnamesen versuchen sehr pragmatisch, auch vor der Geschichte mit den Amerikanern, natürlich die andere Seite nicht zu verprellen. Insofern haben die auch den Putin empfangen. Insgesamt ist die putinsche Welt, in der er sich bewegen kann, sehr klein geworden.
Herr Lochthofen, haben Sie noch eine gute Nachricht für uns?
Na, erstmal, ich habe mich gewundert, der Habeck war ja in China, da haben alle gedacht, naja, was will der dort, die werden ihn abtropfen lassen. Einfach, er ist zurückgekommen, es gibt sogar vorsichtigen Optimismus, dass man mit den Chinesen über die Autogeschichte sprechen kann. Das ist für die Deutschen sehr wichtig, einen Großteil unseres Wohlstands sozusagen haben wir dem Auto und der Autoproduktion zu verdanken. Da wäre es schon ganz gut, wenn sich ein bisschen, sagen wir, vernünftiger gestaltet und wir nicht noch einen Handelskrieg mit den Chinesen kriegen. Sie wissen ja, wenn die Chinesen husten, kriegen wir eine Lungenentzündung. Das ist nun mal schon inzwischen so. Und es gibt noch einen anderen gute Nachricht. Heute geht es ja auf der parlamentarischen Ebene weiter und mit der Widerspruchsregelung bei der Organspende. Wir haben ja vor 4 Jahren hier diskutiert und ich war vehement gegen die Lösung, die in Deutschland gefunden worden ist. Und wir sehen ja auch, dass wir jedes Jahr viele Menschen haben, die sterben und die keine Organspende bekommen, nur weil in Deutschland diese Regelung so absurd ist. Insofern hoffe ich doch, dass da sich was ändert und für die bedürftigen Menschen etwas dabei rauskommt. Das wäre ja schon mal eine gute Nachricht.
Und in der Natur sprießt es wie in einem Gewächshaus. Das kann auch eine Freude sein, eine kleine.
Eine heiße Woche steht uns bevor. Wir schauen uns das mal an. Also bis nächste Woche.
Herr Lochthofen, herzlichen Dank und alles Gute für Sie. Tschüss.
Tschüss.